SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Heute nehme ich Sie mit auf Schatzsuche und das mitten in der Stadt. Das Gebäude, in dem Sie arbeiten oder das Haus, in dem Sie wohnen, stecken nämlich voller Schätze oder nüchterner gesagt Ressourcen. Da sind wahrscheinlich Beton und Ziegel verbaut, Stahl, aber zum Beispiel auch Holz, Gips, Glas, Kupfer und Aluminium. Materialien, auf die die Bauindustrie scharf sein könnte, wenn die Gebäude irgendwann mal umgebaut oder abgerissen werden. Rohstoffe aus Gebäuden wiedergewinnen, das nennt sich Urban Mining oder Bergbau in der Stadt.
Wir sehen das ja auch, dass wir einen Rohstoffmangel haben durchaus. Ein Beispiel ist Verknappung von Sand oder auch das Thema Glas. Also da ist einfach das Potenzial von verbauten Materialien im Bestand so hoch und teilweise noch ungenutzt. Deswegen bleibt den Herstellern auch langfristig nichts anderes übrig, um auf das Thema Urban Mining zu setzen, also die Wiedergewinnung von Materialien aus dem Bestand.
Sagt der Bauingenieur Matthias Heinrich. Er und seine Kollegen sitzen gerade an einer digitalen Schatzkarte für den städtischen Bergbau in ganz Baden-Württemberg. Später mehr im Gespräch mit ihm. Außerdem ist das heute eine Plastikfolge. Kunststoff kann auch ein wertvoller Rohstoff sein, nur in Malaysia macht deutscher Plastikmüll jede Menge Probleme. Aber erstmal geht's um Abfälle, die wir nicht recyceln, sondern möglichst sicher wegsperren wollen, den deutschen Atommüll. Die Suche nach einem Endlager für die stark strahlenden Abfälle aus unseren Atomkraftwerken zieht sich und könnte noch länger dauern als zuletzt prognostiziert. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Auftrag gegeben hatte. Alice Thielsonnen weiß mehr.
Das Öko-Institut hat auf über 300 Seiten nochmal haarklein die Zeitschiene für das Endlagersuchverfahren analysiert. Dabei wurden alle Verfahrensschritte durchleuchtet und es wurde einberechnet, was an technischen, sozioökonomischen und juristischen Risiken zu Verzögerungen führen könnte. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hatte schon Anfang letzten Jahres veröffentlicht, dass die Suche, wenn es gut läuft, bis 2046, im weniger optimistischen Fall bis 2068 dauern könnte. Die neue Analyse des Öko-Instituts spricht jetzt von einem weiteren zusätzlichen Zeitbedarf von 6 Jahren. Alles schon jenseits der ursprünglichen Jahreszahl 2031, die im Gesetz steht. Dann wollte man entschieden haben, wo in Deutschland das Endlager für hochradioaktiven Atommüll hinkommen soll.
Stattdessen wird's jetzt wohl Jahrzehnte später. Und dann steht erst der Standort fest. Bis das Lager tatsächlich fertig ist und da auch Atommüll reinkommt, dauert's noch deutlich länger. Das war Alice Thielsonnen aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima. Vom Atommüll, der viel Ärger macht, zu Abfällen, die vielleicht gar keine Abfälle sein müssten. Ich spreche von all dem Material, das anfällt, wenn Häuser umgebaut oder abgerissen werden. Nur wenig davon wird hochwertig recycelt. Vieles landet heute noch auf Deponien, als Füllmaterial im Straßenbau oder wird verbrannt. Dafür sind die Materialien aber eigentlich zu schade. Um sie in Zukunft besser wiederverwenden zu können, müsste man erstmal wissen, was wo in welchen Mengen steckt. Dazu gibt's bis heute kaum Daten. Das Land Baden-Württemberg will jetzt eine Art digitale Schatzkarte erstellen lassen für das sogenannte Urban Mining, den Bergbau in der Stadt. Die Schatzkarte hat einen etwas sperrigen Namen, Gebäudematerialkataster. Ich habe mit einem der Verantwortlichen gesprochen, dem Bauingenieur Matthias Heinrich. Er ist Fachmann für Kreislaufwirtschaft und arbeitet für das Beratungsunternehmen IPEA.
Global, das Gespräch.
Welche Schätze sind denn in unseren Gebäuden verbaut?
Also da geht es ja um das Thema Materialien, die verbaut sind. Also ein Großteil davon ist Beton, der sich wieder nutzen lässt, aber auch Ziegel, den ich wieder aufbereiten kann für bestimmte Zwecke. Und was natürlich einen sehr hohen Wert hat, sind Metalle. Aber es finden sich auch andere Stoffe, wie zum Beispiel Kunststoffe, auch Holz zum Beispiel. Und wenn wir uns die Bestandsgebäude anschauen, haben wir auch eine Vielzahl an Schadstoffen oder auch Problemstoffen, die es zukünftig gilt, auch auszuschleusen und die es auch zu deponieren gilt.
Bleiben wir mal bei den wertvollen Rohstoffen. Sie wollen ja jetzt eine Art Schatzkarte zu diesen Rohstoffen für den Bergbau in der Stadt erstellen. Ein Gebäudematerialkataster möglichst für ganz Baden-Württemberg. Warum ist das wichtig?
Also Sie haben es ja schon gesagt, Thema Schatzkarte, das kann man vielleicht so vergleichen, dass wenn man jetzt, sage ich mal, in der Prärie nach Metall gräbt, dass man erstmal schauen muss, wo lohnt es sich denn zu graben? Und das ist schon mal der erste Schritt, um überhaupt zu wissen, was habe ich denn verbaut, um auf dieser Basis ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich denn überhaupt an Material zur Verfügung und vor allem auch zu welchem Zeitpunkt. Also da geht es ja auch um strategische Planung, zum Beispiel im regionalen Kontext. Zum Beispiel, wo brauche ich denn zukünftig eine Deponie, wo brauche ich eine Kiesgrube, wo brauche ich ein Recyclingwerk vor allem. Also das sind ja Fragen, wo ich diese Daten benötige.
Grundlage für dieses neue Kataster ist ein Computerprogramm, der Urban Mining Screener. Dieses Tool schätzt auf Knopfdruck, welches Material in einem Gebäude steckt. Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also welche Daten müssen Sie eingeben und welche Informationen spuckt das Tool dann aus?
Zum einen braucht man das Baujahr, dann brauche ich die Gebäudeart. Ist es ein Wohngebäude, ist es ein Nicht-Wohngebäude zum Beispiel? Und ich brauche eine Fläche. Im Bauwesen spricht man von BGF, also Bruttogrundfläche, oder ein Raumvolumen, also dass man die Größe des Gebäudes einschätzen kann. Und anhand dieser Daten kann man dann eine Aussage machen zu den verbauten Materialien auf einer generischen Ebene. Was spuckt es aus? Ich habe zum einen eine Liste mit Materialien oder Baustoffe, die hier in diesem Gebäude verbaut sind. Und ich kann auf dieser Basis auch eine Bewertung auch machen hinsichtlich gebundenes CO2 in der Konstruktion oder auch welcher Wert hat dieses Material, was im Gebäude derzeit steckt.
Sie geben ja aber nur sehr wenige Basisdaten ein. Wie kann das die Realität abbilden? Ist das so, dass in einem bestimmten Baujahr überall gleich gebaut wurde?
Ja, man kann jetzt schon sagen, also wenn man sich jetzt mal so Baugeschichte anschaut, dass so ein Wohngebäude aus den 60er Jahren tendenziell mit den gleichen Materialien hergestellt ist. Je jünger das Gebäude, desto vielseitiger wird auch die materielle Zusammensetzung. Also heute bauen wir ganz anders wie jetzt vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Also man kann das auch im regionalen Kontext sagen. Also in Hamburg wurde auch anders gebaut als jetzt in München. Also da gibt es durchaus regionale Unterschiede. Aber man kann durchaus Rückschlüsse anhand vom Baujahr und auch Gebäudetyp auf die materielle Zusammensetzung auch treffen, ja.
Mit dem Urban Mining Screener haben Sie ja schon einen Teil von Heidelberg erfasst, das Patrick Henry Village, eine ehemalige Wohnsiedlung für Angehörige der US-Armee. Wozu werden die gesammelten Daten in Heidelberg jetzt ganz konkret genutzt?
Also im ersten Schritt haben wir eine Übersicht verschafft, was ungefähr verbaut ist. Dann hat eine detaillierte Bestandserhebung stattgefunden, also dass man tatsächlich vor Ort war, sich die Gebäude angeschaut hat, geschaut, wie viele Fenster habe ich, wie viel Glas habe ich. Und die Daten, die vom Computer erhoben wurden, die haben sehr gut übereingestimmt mit den Daten, die vor Ort erhoben wurden. Und auf dieser Basis erarbeiten wir jetzt für diese einzelnen Materialströme unterschiedliche Rücknahme- bzw. Aufbereitungsstrategien. Also wie viel Beton habe ich, wie lässt sich dieser hochwertig recyceln zum einen, was kann ich innerhalb des Patrick Henry Village selber verwenden für Neubaumaßnahmen beispielsweise.
Das heißt, Sie bringen da auch Anbieter und Abnehmer zusammen?
Genau, das ist ja das Ziel, Angebot und Nachfrage nach Baustoffen hier in Einklang zu bringen, also beziehungsweise aufeinander abzustimmen. Also wir sehen das ja auch, dass wir einen Rohstoffmangel haben durchaus. Ein Beispiel ist Verknappung von Sand. Ich werde nicht auf ewig Sand bekommen, weil einfach die Flächen nicht da sind, auch Genehmigungsprozesse so lang dauern. Und Hersteller wie jetzt ein Betonhersteller zum Beispiel, der muss sich langfristig auch Gedanken machen, wo kriege ich denn meine Rohstoffe für meine Produktion her? Oder auch das Thema Glas. Also da ist einfach das Potenzial von verbauten Materialien im Bestand ist so hoch und teilweise noch ungenutzt. Deswegen bleibt den Herstellern auch langfristig nichts anderes übrig, um auf das Thema Urban Mining zu setzen. Also die Wiedergewinnung von Materialien aus dem Bestand.
Eine Hoffnung ist ja auch, dass Bergbau in der Stadt Geld spart. Geht diese Rechnung auf?
Ja, Geld, also langfristig ist das auf jeden Fall das Ziel. Also wenn jetzt auch mal die Prozesse etabliert sind und die einzelnen Akteure auch aufeinander abgestimmter sind, dann wird das auch wirtschaftlicher.
Wie profitiert denn die Umwelt vom Bergbau in der Stadt?
Als erstes ist das Thema Ressourcenschonung, also Einsparung von Primärressourcen, sei es jetzt Sand, Erze, um Metalle zu produzieren. Auch CO2-Einsparungen ist hier ein Thema, Einsparung von Transporten. Die Belastung unserer Infrastruktur, das ist ja auch ein Thema, was zunehmend relevanter wird. Belastung von Brücken durch Lkw-Fahrten, also es sind nur wenige Beispiele.
Das heißt, wenn ich einen Teil der Materialien direkt vor Ort wiederverwende zum Beispiel, dann muss ich nicht irgendwelchen Bauschutt durch die halbe Republik karren und das spart dann eben Transportwege und die Anwohner werden weniger belästigt.
Zum Beispiel auch, oder 2035 ist auch die Prognose, dass der Deponieraum in Deutschland ziemlich am Limit kratzt. Deswegen werden wir auch gar nicht die Möglichkeiten haben, Materialien zu deponieren. Das Material, was ich vor Ort habe, was ich ja auch im Neubau zum Beispiel nutzen kann, das muss ich zum einen nicht entsorgen und ich muss nicht neues Material wieder auf die Baustelle fahren.
Sagt der Bauingenieur Matthias Heinrich vom Beratungsunternehmen EPEA. Ich habe mit ihm über das geplante Gebäudematerialkataster Baden-Württemberg gesprochen. Und die digitale Schatzkarte, die da entsteht, ist offenbar nicht die einzige. Das Stuttgarter Startup Concula arbeitet nach eigenen Angaben an einem Kataster für Nordrhein-Westfalen und einem für ganz Deutschland. Abfälle möglichst vermeiden, das war auch die Idee, als in Deutschland vor 2,5 Jahren bestimmte Plastiktüten verboten wurden. Viele Kundinnen und Kunden haben sich längst darauf eingestellt, das zeigt unsere Straßenumfrage in Berlin. Was wir wissen wollten, wenn Sie einkaufen gehen, wie transportieren Sie Ihre Einkäufe normalerweise?
In der Regel mit einer Tüte, die ich selbst mitgebracht habe, also keine neue. Die kann aus Plastik sein oder Papier. Hauptsache, sie wird wiederverwendet.
In einem Beutel, Jutebeutel meistens. Den bringe ich immer brav mit oder habe ihn einstecken.
Es kommt immer darauf an, ob ich jetzt geplant einkaufen gehe oder ungeplant. In dem Fall habe ich jetzt einen Rucksack und 2 Taschen dabei. Wenn ich ungeplant einkaufen gehe, habe ich auch nichts dabei manchmal. Dann nehme ich mir auch manchmal eine Papiertüte.
Ich habe meine Tüte in meinem Rucksack. Für mich, das ist ganz wichtig für die Umwelt.
Für viele Leute ist es inzwischen offenbar selbstverständlich, eine eigene Tasche dabei zu haben. Lena Stadler hat recherchiert, wie genau das Plastiktütenverbot inzwischen umgesetzt wird. Spoiler, es hat Lücken.
Eine Berliner Bio-Supermarktkette hat schon vor Einführung des Plastiktütenverbots auf wiederverwertbare Beutel und Tüten gesetzt.
Wir haben schon immer mit diesen Papiertüten und eben mit unseren wiederverwendbaren Greenie-Taschen, wie wir sie nennen, gearbeitet, schon seit Jahren. Wir sind grundsätzlich eher kritisch dem Thema Plastik gegenüber und wollen es möglichst vorantreiben, dass wir in unseren Filialen möglichst plastikfrei arbeiten, soweit es geht.
Sagt der Bezirksleiter der Kette Joris Treide. Insgesamt hat die Einführung des Plastiktütenverbots im Handel gut geklappt, sagt der Deutsche Handelsverband HDE. Auch weil Kunden schon mehrere Jahre vor dem Verbot für Plastiktüten bezahlen mussten, erklärt Stefanie Stadi, Referentin für Umweltpolitik beim HDE.
Bevor es die gesetzliche Regelung gab, gab es ja auch die freiwillige Selbstverpflichtung. Von daher haben die Handelsunternehmen da schon eine Weile lang Übung und es war auch kein Problem, dieses Verbot umzusetzen.
Das Plastiktütenverbot ist im Verpackungsgesetz geregelt und gilt seit Anfang 2022. Nur ist es eigentlich kein komplettes Verbot, sondern eher ein Teilverbot. Sogenannte ganz dünne Knoten- oder Hemdchenbeutel, wie sie oft in der Obst- und Gemüseabteilung zu finden sind, sind weiter erlaubt, wenn sie aus Hygienegründen notwendig sind. Und auch etwas stabilere Plastiktüten, die eine Wandstärke von mehr als 50 Mikrometern haben, dürfen weiterverkauft werden, was manche Handelsketten auch tun. Das stößt allerdings auf Kritik. Das dem Bundesumweltministerium untergeordnete Umweltbundesamt teilt auf Anfrage mit, Zitat:
Allerdings mussten wir bereits in der Vergangenheit auch unerfreuliche Ausweichbewegungen mit dem Angebot von Kunststofftragetaschen mit wenig Mikrometern über 50 feststellen.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum 3 große Handelsketten Interviewfragen zum Thema Plastiktüten abgelehnt haben. Auch kleinere Supermärkte wollten nicht mit uns sprechen. Stefanie Stadi vom Handelsverband nimmt die Kritik der Umweltbehörde gelassen.
Ganz klar kann man sagen, dass sich die Handelsunternehmen damit im rechtlichen Rahmen bewegen und die Gesetze eingehalten werden.
Die Bundesländer müssen überprüfen, ob das Plastiktütenverbot eingehalten wird. Auf Bundesebene gibt es deshalb bislang keine Zahlen, wie oft schon gegen das Verbot verstoßen wurde. Vor allem kleine Geschäfte lassen sich schlecht kontrollieren. Und auch über Auswirkungen auf die Umwelt gibt es bislang keine Infos. Allerdings zeigt sich, die Bereitschaft der Menschen, mehr für die Umwelt zu tun, geht möglicherweise sogar weiter als das Gesetz. Einige würden sich sogar ein komplettes Verbot von Plastiktüten wünschen.
Ich glaube, das ist eine tolle Idee für alle und definitiv für die Umwelt.
Das ist die einzige Variante, die irgendwie gut ist, ohne Plastiktüten auszukommen.
Würde mich persönlich nicht stören. Ja, dann wird es eben abgeschafft. So ist es. Und irgendwann stört es ja auch niemanden mehr.
Übrigens, die Papiertüten, die manche Supermärkte als Alternative zu Plastiktüten anbieten, sind eigentlich auch keine Lösung. Der einzige Vorteil von Papier, wenn es in der Natur landet, verrottet es ziemlich schnell. Aber öko sind Papiertüten nicht, warnen Umweltschützer. Sie herzustellen verbraucht Holz, viel Wasser, Energie und Chemikalien. Umweltverbände schwören darum auf echte Mehrwegtaschen. Die muss man aber wirklich immer und immer wieder nehmen, damit sie ökologisch besser abschneiden als Einwegtüten. Eigentlich reichen dann eine oder zwei Langzeittaschen. Moment. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte früher zu Hause eine Plastiktüte voller Ersatzplastiktüten. Jetzt hängt da eine Stofftasche voller Ersatzstofftaschen. Ist leider nach hinten losgegangen. Aber wieder zurück zum Plastik. Manchmal läuft's nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Deutschland ist der größte Exporteur von Plastikmüll in der EU. Auf Platz 2 der Länder, in die wir unseren Plastikmüll schicken, liegt Malaysia. Dorthin gingen letztes Jahr rund 90.000 Tonnen unserer Plastikabfälle. Und zum Teil sind sie dort eine Gefahr für die Umwelt und auch für die Gesundheit der Menschen, hat Jennifer Johnston recherchiert.
Die Umweltaktivistin Puyi Wong steckt bis zu den Knöcheln in Plastikmüll. Was hier liegt zwischen Palmölplantagen, ist vor allem Müll aus Europa. Sie zeigt auf eine Packung mit deutscher Schrift.
Und hier kannst du klar sehen, der Müll ist importiert.
Malaysia ist der zweitwichtigste Abnehmer von deutschem Plastikmüll. Ob diese Packungen direkt aus Deutschland kommen oder über Umwege hier gelandet sind, unklar. Puyi war erst vor kurzem hier. Seitdem sind die Müllberge weiter gewachsen. Ein Haufen steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt auf. Ganz in der Nähe des Hafens von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur.
Es ist ein großes Problem und das alles wegen diesem wertlosen Plastik, das nicht recycelt werden kann. Ich kann nicht glauben, dass dieser Müll einmal um die halbe Welt geschippert wurde, nur um hier verbrannt zu werden, worunter unsere Leute leiden.
Der Müll sei bereits in einer Fabrik in Malaysia bearbeitet worden. Was hier lande, damit haben die Unternehmen nichts anfangen können. Die Entsorgung in der Natur umsonst.
Das macht mich sehr, sehr sauer. Und ich bin frustriert, weil das passiert so häufig.
Malaysia ist grundsätzlich bereit, Plastikmüll zu importieren, wenn er sauber und zu recyceln ist. Dann ist er ein wertvoller Rohstoff für die heimische Industrie. Kann zu Textilien, Straßenpollern oder Bänken weiterverarbeitet werden. Aufgrund von Korruption und gefälschten Papieren kommen jedoch auch immer wieder Container mit nicht recycelbarem Plastik ins Land, erklärt ein Mitarbeiter der Hafenbehörde von Port Klang.
Der Händler oder Empfänger deklariert es einfach als etwas anderes, etwa als Haushaltsware.
Kontrolliert werden auf dem langen Transportweg vor allem die Papiere, selten der Inhalt. Selbst wenn einer der vielen Container kontrolliert wird, kann sich hinter der ersten Reihe sauberen Mülls viel Illegales verbergen, erklärt der Manager des Hafens Subramaniam Karupia.
In den meisten Fällen ist das alles sehr gut versteckt. Kriminelle arbeiten mit Handelsfirmen, fiktiven Unternehmen. Die einzige Lösung dafür ist, den Export aus dem Ursprungsland zu stoppen.
Das wünschen sich viele in Malaysia. Auch eine Frau, die ganz in der Nähe von mehreren Recyclingunternehmen und illegalen Deponien lebt. Wenn dort Müll verbrannt wird, ziehen die krebserregenden Gase bis zu ihrem Haus. Sie hat Angst, dass die Luft sie und ihre Familie krank macht.
Besonders abends, wenn sie den Müll verbrennen, ist der Geruch schlimm. Wir haben das Gefühl, unser Hals wird ganz trocken erschmerzt. Wir wollen diesen Müll nicht hier in Malaysia.
Die Plastikreste, die zwischen Bäumen und Büschen aufgetürmt liegen, werden von Sonne und Regen zersetzt, bei Unwettern in den angrenzenden Fluss gespült. Im Körper von Menschen in Malaysia wurde im weltweiten Vergleich am meisten Mikroplastik gefunden.
In dem Moment, wo du Plastik exportierst, verlierst du komplett die Kontrolle. Weil wir wissen, wenn es hier ankommt, wird es vielleicht nicht recycelt.
Sagt Puyi Wong vom Basel Action Network, eine weltweit arbeitende Nichtregierungsorganisation, die sich für die Einhaltung der Regeln zum Plastikhandel einsetzt. Exportländer wie Deutschland dürften ihre Verantwortung nicht an der Grenze abgeben, sondern müssten sicherstellen, dass der Müll auch wirklich ordentlich recycelt wird. Dass Deutschland seine Müllexporte mit zu seiner Recyclingquote zählt, findet die Umweltschützerin Augenwischerei. Selbst beim ordentlichen Recycling bleiben viele Reste, die von malaysischen Firmen nicht immer ordnungsgemäß entsorgt werden, sondern in Flüssen oder auf illegalen Mülldeponien landen, wie der in der Nähe des Hafens von Kuala Lumpur.
Müll, der einfach so in der Landschaft oder in Flüssen landet, das Problem gibt's auch in Südafrika, zum Beispiel in Johannesburg. Zum Glück sind da auch Menschen, die sich engagieren, etwa die Naturschutzinitiative Lanzekile. Die Gruppe kümmert sich um die Gewässer in der Millionenmetropole, fischt tonnenweise Plastikmüll aus den verdreckten Flüssen und lässt die Abfälle recyceln. Unser Korrespondent Stefan Überbach war vor Ort.
Es ist ein sonniger Samstagvormittag in Bryanston. Durch das gutbürgerliche Viertel im Nordwesten der Millionenmetropole Johannesburg schlängelt sich die Braamfonteinspruit. Ein kleines Flüsschen an den steilen Ufern, Felsen, Büsche, einige Bäume und sehr viel Müll. Plastiktüten, Plastikflaschen, Plastikbecher, leere Dosen, Stofffetzen, Altpapier.
That's generally what you get an idea of when you arrive on site.
Das ist das, was man in der Regel vorfindet, wenn man vor Ort ankommt. Plastik, Textilien, Abfälle, die flussabwärts geschwemmt oder von Menschen, die in der Gegend leben, direkt ins Wasser geworfen werden.
Nolutando Savuka hat Gummistiefel an, bequeme Hosen und ein T-Shirt mit dem Logo von Lanzekile. Das Wort kommt aus der Sprache der Zulus und bedeutet übersetzt so viel wie aufräumen oder sauber machen. Ein passender Name für eine bemerkenswerte Initiative. Lanzekile kümmert sich nämlich um den Müll in der Braamfonteinspruit. Der Unternehmer Floyd Niai hat die Organisation vor knapp einem Jahr gegründet.
My background is cleaning, so I've always been in the cleaning industry and
ich komme aus der Reinigungsbranche und wohne in dieser Gegend. Auf meinem Weg zur Arbeit überquere ich den Fluss jeden Tag und habe gesehen, wie verschmutzt er war. Eines Tages beschloss ich dann, mit einigen meiner Mitarbeiter zu helfen und die Abfälle zu beseitigen. Von da an hat sich das Projekt zu dem entwickelt, was es heute ist.
Auf einer Wiese an einer Flussbiegung hat die Initiative ihr Zelt aufgebaut. Werkzeug und Ausrüstung für die Helfer liegen bereit.
Das sind unsere Greifzangen, die helfen uns, die Abfälle aufzusammeln, ohne dabei die bloßen Hände benutzen zu müssen. Wir haben zwar auch Handschuhe, aber diese Greifer machen es leichter. Wir haben auch Anglerhosen und Gummistiefel. An manchen Stellen steht einem das Wasser nämlich bis zur Hüfte oder bis zur Brust.
Chest deep, waist deep.
Die Organisation Lanzekile wird zwar von Anwohnern der Gegend unterstützt, entweder finanziell oder mit Sachspenden. Um aber weiter wachsen zu können, sucht die Initiative aktiv nach Sponsoren. Kontakte zu möglichen Geldgebern in der Privatwirtschaft sind schon geknüpft. Außerdem geht es Lanzekile um Aufklärung und Prävention. Bildung ist der Schlüssel, davon ist Nolutando Savuka überzeugt. Sie glaubt, dass in den Lehrplänen der Schulen das Bewusstsein für das Thema noch fehlt.
Wenn wir schon in der Grundschule damit beginnen würden, mit den Kindern über das Thema Abfall zu reden, dann wachsen sie mit dem Wissen auf, was richtig ist und was falsch. Das Bewusstsein ist also eine sehr wichtige Sache und es muss dringend wieder geschärft werden.
Für die Achtlosigkeit vieler Menschen hat die studierte Umweltwissenschaftlerin keine Erklärung und auch kein Verständnis.
Ich bin wirklich enttäuscht, denn wir haben so schöne Ökosysteme, die wir für viele verschiedene Zwecke nutzen können. Wenn diese Gegend hier sauber wäre, dann könnte man vielleicht River Rafting oder andere Flussaktivitäten anbieten und sie damit zu einem sehr lebendigen Ort machen. Aber leider sind solche Aktivitäten nur begrenzt möglich, weil der Fluss und die Ufer so schmutzig sind.
Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Und noch gibt es Hoffnung, dass die Organisation das selbstgesteckte Ziel erreicht, wie sie es in ihrem Motto formuliert hat.
Magube clean in Jozi, so let it be clean in Johannesburg.
Heißt übersetzt, in Johannesburg soll es sauber sein.
Immer wieder gut zu hören, dass es Menschen gibt, die ökologisch was reißen wollen und einfach mal machen. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.